Herzlich willkommen hier beim Ferngespräch. Ich bin der rosarote Panzer und mein heutiger Gast, der bedarf wahrscheinlich keiner Vorstellung. Herzlich willkommen, Benjamin Mutlak.
Ja, danke dir für die Einladung und klasse, dass du das Format weiterführst und dass du das auch in dieser Schlagzahl machst und auch in der Art und Weise und in dem Mix, den du da immer so anbietest. Das ist wirklich klasse. Weiter so.
Ja, vielen Dank. Du bist den meisten Leuten bekannt als Gesicht der Atlas-Initiative und du hast auch schon das Buch Geldzeitenwende rausgebracht und damit möchte ich mich heute auch ein bisschen beschäftigen und du bist am Start oder zumindest in baldiger Zukunft am Start mit einem neuen Buch und ich beschäftige mich in letzter Zeit vermehrt mit CBDCs, digitaler Zentralbankwährung und der Krise, in der wir aktuell stehen. Markus Krall ist ja das große Gesicht für die Heraufbeschwörung der Krise, in der wir uns jetzt im Augenblick befinden. Und da bist du ja permanent im Thema und schreibst auch bei Freiheitsfunken dazu. Und als allererstes Thema möchte ich ein bisschen dazu kommen. In den Zeilen, die du mir schon geschickt hast, vergleichst du ein wenig die aktuelle Krise, in der wir stehen, mit der Weltwirtschaftskrise von 1929. Bevor wir ganz ins Thema springen, würde ich vielleicht gerne ein bisschen dazu kommen, erstmal, was ist deine persönliche Motivation? Wie bist du dazu gekommen, dich mit dem Thema zu beschäftigen? Und was sind so deine leitenden Gedankengänge zu dem Thema?
Ja gut, ursprünglich hatte ich ja Bankkaufmann gelernt und war da auch total beseelt davon, dass man alles steuern kann, ne? Zinsen runter und dann Geld fluten, Geld drucken und dann geht's allen gut und habe die... Natürlich, ich war damals relativ jung, um die 20, da habe ich diese Zusammenhänge nicht gesehen und habe halt gedacht, ja, man könnte das alles so steuern, ne? Wie so ein Föhn, wenn es so heiß wird, dann runter mit der Kraft und so kann man eben über die Geldmengensteuerung und über die Zinsmanipulation, wie ich es heute sehe, alles steuern. Dass das eben nicht so ist, habe ich erst später festgestellt, dass es eben sich dort um Boom- und Bust-Zyklen handelt, die eben durch die Zins- und Geldpolitik entstehen und dass es dazu zu massiven Verwerfungen kommt und mit jedem Boom- und Bust-Zyklus die Welt sich immer mehr zentralisiert. Das habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Insofern war die Krise 2007, 2008, wie für viele von uns, so der Gamechanger, wo ich dann auf der Suche war und mich damit beschäftigt habe. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass es da noch ganz andere Lösungen gibt und dass es eigentlich überhaupt nicht möglich ist, menschliches Handeln in irgendeiner Art und Weise aus historischen Daten in die Zukunft prognostizieren zu können. Deswegen tue ich mich natürlich auch schwer damit, grundsätzlich 29 und die große Depression danach mit der heutigen Situation zu vergleichen. Das ist sehr, sehr schwierig, aber es gibt definitiv Parallelen. Ja? Mhm. Und genau, meine Mission war letztlich, dass ich irgendwann erkannt habe, wenn ich das so im kleinen Kreis erkläre, dann haben die Menschen das einigermaßen verstanden und dann bekam ich von außen Motivation, eben den YouTube-Kanal der ökonomische IQ, den ins Leben zu rufen. Erst habe ich mich da so ein bisschen schwer getan, habe gedacht, naja, das weiß ich nicht, ist glaube ich nicht so mein Ding, mich da vor die Kamera zu setzen. Aber dann habe ich das einfach mal getan und dann nahm das alles so seinen Lauf. Das Buch verkaufte sich besser, als ich dachte. Es macht einfach auch Spaß. Ich habe gemerkt, dass das meine Leidenschaft ist. Dass es einfach Spaß macht, über diese Dinge zu reden und vor allem auch nicht nur darüber zu reden, sondern im Vorfeld zu recherchieren und durch selbstständiges Denken eben zu eigenen Erkenntnissen zu kommen und die dann eben zu Papier zu bringen und das auch versucht, so zu erklären, dass es jeder versteht. Ich meine, wir haben Roland Bader, der das, glaube ich, sehr, sehr gut popularisiert hat. Jetzt haben wir Markus Krall noch. Und ja, insofern versuche ich da auch ein kleines Puzzleteil eben zu spielen an der Stelle. Und das war die Motivation eigentlich, dass ich gemerkt habe, die meisten Menschen sind da durch das Bildungssystem, durch die staatlich protegierten akademischen Lehren, ne, Keynesianismus und so weiter, Gelddrucken macht uns alle reich. Dass es eben dahinter noch was anderes gibt und meine Mission ist eben, dass man das möglichst vielen erklärt. Ich würde mich sehr freuen, wenn es noch deutlich mehr geben würde, die das in unsere Richtung erklären und aufklären. Und deswegen freue ich mich auch über deine sehr lebhaften Videos, über deinen eigenen Kanal, der Rosarote Panzer. Also es kann gar nicht genug Aufklärer in dieser Richtung geben. Und jeder, der da unseren Wettbewerb mitgeht, der ist willkommen. Da freue ich mich und sehe das nicht als Konkurrenz an, wie manche das vielleicht tun, sondern würde eher sagen, wir brauchen eine ganz, ganz große Freiheitsflotte und je mehr da sind, desto besser ist es, weil jeder erklärt es anders und der eine erklärt es mit Memes, der andere mit Videos. Ja, ich denke, das ist so der Zugang.
Ich bemerke gerade in der aktuellen Debatte, klar, natürlich gibt es unterschiedliche Autoren, die diese Themen aufgreifen. Ich habe aber das Gefühl, dass auch sehr viel, ich halte es für gut aufgearbeitet im Allgemeinen, aber ich kenne ja auch hier America's Great Depression von Murray Rothbard. Das tut aber ein Großteil der Leute nicht. Jetzt zum Beispiel im Rahmen der Präsidentschaftskandidat-Debatte zwischen Trump und Biden war es gegen Anfang kurz Thema. Es ging zwar um die Anwendung der Corona-Maßnahmen, die eigentlich beleuchtet wurden, aber sie haben sich darauf gestützt, was in der großen Depression 1929 passiert ist, beziehungsweise was die Vergleichbarkeit da ist. Um es kurz zu machen, auch für die Zuschauer, die es nicht gesehen haben, Donald Trump ist im Grunde genommen hingegangen und hat gesagt, er hat eine große Depression verhindert, bis der Amtsantritt von Biden kam. Ich meine, klar, Donald Trump spricht immer in wahnsinnigen Übertreibungen. Ne? Natürlich, unter ihm war die beste Wirtschaft, die es je gab, die niedrigsten Steuern, die es je gab und die niedrigste Inflation, die es je gab. Also, ob wir das so ganz genau nehmen müssen, sei mal dahingestellt. Aber der Punkt ist, Donald Trump, und darin hat er zumindest recht, hat die Verantwortung für Lockdown-Maßnahmen an die Bundesstaaten übergeben und das Ganze nicht eben zentral besteuert. Und Biden hat das umgekehrt und hat es eben, hat versucht, viele Maßnahmen zentral zu steuern und hat Donald Trump vorgeworfen, sich zur Zeit der größten Krise verhalten zu haben, wie Präsident Hoover zur Zeit der großen Depression. Und das ist so ein bisschen der Mythos, der bis heute im Raum steht, auch unter etablierten Ökonomen. Ne? Das ist so ein bisschen die Lehrmeinung. Naja, Präsident Hoover hat zur Zeit der großen Depression gar nichts getan, laissez-faire, und das wäre das große Problem gewesen. Ne? Damit wäre die große Rezession gekommen. Es gab keine es gab eine ganz hohe Explosion an Arbeitslosigkeit, es gab eine hohe Inflation und das Bruttoinlandsprodukt ist gesunken und das Ganze wurde irgendwie erst beendet mit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist die offizielle Argumentation. Ne? Und
ja, ich würde sogar ergänzen, also letztlich alles, was passiert ist, hat den Interventionismus Nahrung gegeben, dass man gesagt hat, ja, dadurch, dass wir nichts gemacht haben, haben wir es viel schlimmer gemacht. Allerdings muss man auch feststellen, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Jahr das war, aber Ben Bernanke, der ehemalige Fed-Chef, hat, schreibe das in dem neuen Buch, Neues Geld für eine freie Welt heißt der Titel und dann der Untertitel, warum das Geldsystem kein Herrschaftsinstrument sein darf. Ne? So viel darf man schon mal verraten. Eigentlich sollte es viel, viel eher schon erscheinen, aber ich bin dann eben wieder in den ein oder anderen Kaninchenbau noch gefallen, Abzweigungen gesehen und bin eben auf diesen, auf ein besagtes Buch gestoßen von diesem David Webb, ein ehemaliger Hedgefondsmanager. Und dann habe ich mich mit dieser großen Depression nochmal auseinandergesetzt. Und eigentlich, das, was Bernanke sagt, dass sie die Zinsen hochgelassen haben, beziehungsweise auch eine restriktive Geldpolitik weiterhin betrieben haben und so die Wirtschaft eigentlich noch tiefer in den Orkus haben laufen lassen. Das ist auch das, was wir heute eigentlich erleben. Also wir haben im Jahr 2022 war es ganz klar und auch 2021 schon, dass die Wirtschaft auf Talfahrt geht. Und in diese kontraktive Phase hat man die Zinsen angehoben. Ja, und zwar so dynamisch wie ewig nicht. Und so hat man natürlich das Ganze verschlimmert. Und auch damals war es so, da hat man eben die Geldpolitik nach wie vor sehr, sehr hart betrieben. Man hat also nicht die Geldschleusen geöffnet, um die Wirtschaft wieder zu stimulieren, was man eigentlich hätte machen müssen, laut Lehrbuch. Nein, man hat es bei der restriktiven Politik belassen. Mit dem Ergebnis, dass 5.000 Banken verschwunden sind. Also ein Drittel der Banken in den USA ist im Zuge der großen Depression verschwunden. Das waren die sogenannten Bankfeiertage in den USA. Ja, das waren ein paar Tage, wo die Banken geschlossen waren und danach machten eben 5.000 nicht mehr auf. Und die Schulden, beziehungsweise die Guthaben der Menschen, verschwanden. Ja, die gingen in Rauch auf. Die Schulden blieben. Die Schulden hat man beim Cleveland Trust konsolidiert. Die haben sich darum gekümmert. Hat natürlich Wahnsinnsgeschäft. Ne? Die haben sich dann an den Vermögenswerten, die verpfändet waren, dann eben bedient, logischerweise, wie das eben so ist. Und die FED spielte eine große Rolle zu dem Zeitpunkt, weil die FED eben dem Finanzministerium ganz klar ja, gesagt hat, welche Banken noch wieder öffnen sollen, welche nicht. Ne? Und ein ähnlicher Prozess hat sich 2007, 2008 auch vollzogen. Da hat sich auch die Finanzwelt zentralisiert. Und einen ähnlichen Vorgang sehe ich jetzt eben auch, weil durch die niedrigen Zinsen und durch die wahnsinnigen Geldschwemme kam es eben zu Fehlentwicklungen. Und das, ja, das führt eben dann irgendwann zu Pleiten. Und das ist genau das, also der gleiche Effekt scheint sich zu wiederholen aus meiner Sicht, weil eben auch die Zinsen nach wie vor weit oben sind. Weit oben nicht auf, wenn es auf Marktniveau wäre, sondern weit oben, wenn wir jetzt in die letzten 15 Jahre mal sehen. Und natürlich führt es dazu, dass Verluste auflaufen. Es führt dazu, dass die Barwerte absinken. Wir sehen das ja auch seit 22, seitdem man die Zinsen angehoben hat, kumulieren sich wahnsinnige Verluste in den Bilanzen. Und das sind große Probleme, vor denen wir da stehen, beziehungsweise äußert der Web eben auch die klare Vermutung, dass das eben durchaus auch von gewissen Kreisen, bezeichnet es als Geldkartell, eben ja gewollt ist, ne? Dass sie eben wollen, dass sich die Welt weiter zentralisiert und dass sie eben versuchen, sich im Zuge dieser großen Pleitewelle dann an dem Vermögen der Menschen zu bedienen. Das ist das, was er da aufgreift. Ja, und das habe ich halt nochmal etwas dezidierter beleuchtet auch. Ja,
ja. Nehmen wir diesen Namen David Rogers Webb ruhig mal für die Zuschauer raus. Das ist nämlich eine sehr, also das Buch heißt The Great Taking. Ich glaube, das gibt's auch auf Deutsch, heißt da die große Enteignung, richtig? Machst du auch drauf aufmerksam?
Das gibt's, ne? In deutscher Sprache, und ich habe mir dann auch die Mühe gemacht, die Quellen mir mal anzusehen, weil das irgendwo auch für mich, das war schon für mich ein Gamechanger, was er da gesagt hat. Ne? Also weil
ja, der war bei den ganz Großen dabei, ne? Der war bei den Hedgefonds dabei und hat im Endeffekt darauf aufmerksam gemacht, ja.
Genau, und er hat Bezug genommen auf 2005, da gab es die Safe-Harbor-Regelung. Und Safe-Harbor-Regelung heißt, dass es eben sich gesicherte Gläubiger gibt auf der Welt. Ne, das ist die sogenannte Systemrelevanz, die sich auf dieser Safe-Harbor-Regelung stützt. Die hat man 2005 in Kraft gesetzt, dann kam die Lehman-Pleite. Und mit der Lehman-Pleite hat JP Morgan sich an Kundenvermögen von den Lehman vergriffen. Also die Lehman hat Gelder unterhalten bei JP Morgan, und im Zuge der Pleite hat JP Morgan dann dort alles aufgesogen. Das wäre vor 2005, wäre das eine Straftat gewesen, wäre es Betrug gewesen. Dann kam es zum Gerichtsverfahren natürlich, weil die Kunden natürlich geklagt haben gegen diesen Umstand, weil sie sagen, was ist das für eine Sauerei, ihr nehmt uns einfach das Geld weg. Und dann wurde vor Gericht bestätigt, nein, JP Morgan ist systemrelevant und es gibt diese Safe-Harbor-Regelung, und das sind die Gesetze, an die wir uns zu halten haben. Deswegen haben wir Recht zu sprechen, und deswegen sagen wir, das war richtig, was JP Morgan gemacht hat. Und das ist natürlich fatal. Und Webb geht jetzt noch weiter. Er sagt, also es geht nicht nur um die Kundeneinlagen beziehungsweise um Fiat-Geld an der Stelle, sondern er geht noch weiter und sagt, es wäre auch möglich, dass man sich an Wertpapiervermögen vergreift. Ja, und das wäre eben möglich über die Clearingstellen. Und dann gibt es einen Schriftwechsel zwischen dem Chef-Syndikus, also dem Chef-Rechtsanwalt, wenn man so will, oder dem Chef-Juristen der Fed in New York und der Europäischen Union oder Kommission, ich weiß es nicht genau, auch in den Nullerjahren, 2007, 2008, also schon lange her. Und da stellt die EU die Frage, wie ist das, wenn jemand das die Wertpapiere unterhält, haben die einen Anspruch auf die Papiere oder gibt es da gesicherte Ansprüche? Und da wird geschrieben, nein, der vorrangige Anspruch geht eben an die Clearingstelle. Ja, und ich habe das, du hast es ja gelesen, deswegen grinst du auch so ein bisschen, dass du das gelesen hast.
Ja, ich denke gerade, wenn du das schon hörst, das ist immer dieses, ich habe immer dieses Bild im Kopf vor diesen Gerichtsverhandlungen, wo diese großen Menschen da angeklagt werden, und dann wird ihnen eine sehr, sehr konkrete Frage gestellt und sie sitzen schwitzend da, ja, und dann lügen sie. Also das passiert andauernd, ne? Und manchmal werden sie sogar wegen irgendwas verurteilt, aber relativ selten, und irgendwie hört man nie was draus, und die haben uns alle immer andauernd belogen. Und genau. Ich sehe und auch nicht, dass das jetzt anders wird.
Nein, und der entscheidende Punkt, wo es bei mir dann auch Klick gemacht hat, ist eigentlich der Punkt, wo sind denn die ganzen Verluste, die entstanden sind durch die Zinsanhebungen. Durch die Zinsanhebungen sind die Barwerte in den Keller gegangen. Bei langlaufenden Anleihen bis zu 50% und mehr. Das ist Wahnsinn. Das liegt irgendwo in den Büchern. Ja, oder auch die Immobilien, bei uns verschlimmert noch durch den Heizzwang etc., Sanierungszwang. Alles in die Knie gegangen, und diese Verluste sind irgendwo. Und wo sind sie? Sie sind im Derivatekomplex. Ja? Und das ist das, was er argumentiert, dass er sagt, Also die sind natürlich teilweise auch in den Bilanzen der Banken, aber sie werden eben ausgelagert an den Derivatekomplex. Es ist so eine Art Risikoauslagerungsillusion. Ja, also wir hier im Ort haben ich versuche das mal kurz zu erklären, was das mit diesen Derivaten ist, weil ich glaube, dass es nochmal wichtig ist. Ich möchte auch versuchen, nicht zu technisch zu werden. Aber wenn hier im Ort gibt es ein ölverarbeitendes Unternehmen, so, und das schwankt ja ein bisschen, das wissen wir. Der Ölpreis, der kann sich auch mal halbieren und so weiter. Die haben, gehen wir mal davon aus, die haben einen Lagerbestand von 10 Millionen Dollar an Wert Öl, also Marktpreis. Nicht Wert, Wert ist subjektiv, das wissen wir, aber das, was eben am Marktpreis wäre. So, und jetzt halbiert sich das Ganze, dann müssten die 5 Millionen abschreiben. Das würde also das Jahresergebnis dieses Jahr belasten und würde dazu führen, dass sie vielleicht ein Problem bekommen oder ein negatives Jahr ausweisen müssen. Und im schlimmsten Fall, wenn eben das nicht mit Eigenkapital gedeckt ist, dann kann es auch zur Pleite kommen und eben Arbeitsplätze vernichten. So, und da kam man irgendwann auf die wunderbare Idee, entstanden aus den Agrarrohstoffmärkten, dass man sich hedgen kann, dass man sich absichern kann. Das heißt, die Lagerposition versucht man oder neutralisiert man. Ja, man verkauft die auf Termin und das, was dann die Lagerposition an 5 Millionen Minus macht, das gewinnt die Terminmarktposition. Ja, und so neutralisiert man das. Eigentlich eine gute Sache, weil so kann man dann kalkulieren und kann eben, hat Kalkulations- und Planungssicherheit. Ja. Das Gleiche gibt es eben in den Agrarmärkten, in den Devisenmärkten und so weiter. So, jetzt ist aber natürlich in der Fiat-Geldwelt, es funktioniert so ein bisschen wie eine Versicherung, in der Fiat-Geldwelt pervertiert das ein Stück weit. Ja. Und das pervertierte vor allem Ende der 90er. Da war das so das 2- bis 3-fache Derivatevolumen zu Realwirtschaft. Ja, also Jahreswirtschaftsleistung zu Derivatevolumen. Dann kamen die Nullerjahre, die New Economy Blase platzte, das entkoppelte sich so ein bisschen immer mehr. Dann war es das 6-fache und jetzt ist das 10-fache. Ja, und das ist wahnsinnig explodiert seit der Corona-Krise, beziehungsweise vor allem eben seitdem die Zinsen so angehoben wurden und seitdem die Marktpreise runtergehen. Außer eben Aktien, die laufen weiter, weil eben Geld gedruckt wird oder wurde. So. Was machen die Banken? Die machen das ähnlich wie das ölverarbeitende Unternehmen hier bei uns. Die neutralisieren jeden Abend, versuchen die sich delta-neutral zu halten und verkaufen jemand anderen oder kaufen von jemand anderen eine Terminmarktposition, um sich da schadlos zu halten, um unabhängig zu sein von Marktschwankungen. Das ist eigentlich das, was man da versucht.
Das ist aber delta-neutral noch mal kurz erklären? Ich weiß nicht, ob den hast du vorher nicht genannt. Ne? Du hast nur gesagt, allgemein risikoneutral.
Sorry, ja, ich versuche, das ist nicht so einfach, das so zu erklären, dass man viele Zuschauer verliert. Insofern hoffen wir, dass es spannend genug ist, dass genug am Ball bleiben. Also delta-neutral ist genau der Vorgang, der passiert ist bei diesem, hier bei uns nennt man das Ölwerk, also bei dem ölverarbeitenden Unternehmen, dass die eben die Lagerposition neutralisieren. Die verkaufen die am Terminmarkt und dann ist es delta-neutral. Und delta-neutral heißt, die Schwankungen am Markt wirken sich nicht auf die Bilanz aus. Ja, und das ist der Effekt, der erzielt wird. Und das ist natürlich auch eine gute Sache, weil so kann man erstens ruhiger schlafen, zweitens kann man kalkulieren. Und wenn es zu wahnsinnigen Schwankungen kommt oder zu einer Halbierung des Ölpreises, dann haut es einem nicht das komplette Jahresergebnis durcheinander. Allerdings in der heutigen Welt, in der Banken- oder in dieser Fiat-Geldwelt, in dieser komplett durchfinanzialisierten Welt, haben wir es mit einer Risikoauslagerungsillusion zu tun. So definiere ich das mal. Weil die Banken eben auch versuchen, alle Risiken zu übertragen an irgendwen. Ja. Und die Knotenpunkte dieser großen Derivate-Position, das Zehnfache von der Jahreswirtschaftsleistung. Das ist Wahnsinn. Das ist das Zehnfache. Und irgendwo gibt es diese Knotenpunkte. Und diese Knotenpunkte sind eben diese systemrelevanten Unternehmen wie JP Morgan und Co., Deutsche Bank. Die dürfen nicht pleite gehen, weil wenn dieser Knotenpunkt rausplatzt, dann wird eben das Ganze, dann sieht man, wer ohne Badehose schwimmen war. Dann sieht man nämlich genau, was passiert. Dann sieht man, dass es eben eine Risikoauslagerungsillusion ist. Ja, und das möchte man halt abfedern. Deswegen sprach man 2007, 2008 von der Systemrelevanz, hat alles rausgekauft. Geht ja eigentlich schon seit 87 los mit der Bailout-Politik. Und da setzt Webb an, dass er sagt, wenn da ein großer Baustein rausfällt und die gesicherten Gläubiger sich dann schadlos halten wollen, dann werden sie an die Aktien gehen, an die Fondsguthaben etc. Weil die haben wir nicht mehr als Urkunde zu Hause, sondern wir haben das im Depot. Ja? Und dort haben wir dann eben ein Bruchteilseigentum. Aber die Clearingstellen, über die das abgewickelt wird, die könnten sich dann, wenn sie eben ja so, durch so einen Wahnsinnscrash, wo ein großer Baustein rausfällt, könnten sie sich daran bedienen. Das ist das, was in diesem Schriftwechsel zwischen der EU und dem Chefsyndikus der New Yorker Fed rausgekommen ist. Und das wäre natürlich eine wahnsinnige Werteakkumulation auf Knopfdruck im Zuge dieser Systemrelevanz. Und bestätigt diese Safe-Harbor-Regelung, dass sie gerichtsfest ist, das hat man 2007, 2008 gesehen, und danach durch diese Lehman-Urteile. Also das ist wirklich, das ist eklatant. Ich persönlich möchte da jetzt nicht in Absolutionen reden. Ich möchte auch keinem Angst machen. Ich möchte nur, dass möglichst viele Menschen davon erfahren, weil je mehr das wissen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man diesen Umstand irgendwie abwenden kann. Aber grundsätzlich würde ich schon auch der These folgen, dass diese Fiat-Geldwelt wahnsinnig überschuldet ist. Das wissen wir, und dass ein System, das eben scheitert, da ist grundsätzlich alles im Feuer, was sichtbar ist an Vermögen. Das ist etwas, was ich durchaus sagen wollen würde. Aber wie gesagt, nie in Absolution, sondern es ist ein reines Szenario, und der Web stellt das sehr, sehr gut vor. Ich habe das versucht, da nochmal ein bisschen komprimiert auf einigen Seiten zusammenzuschreiben. Und man sieht schon, es ist ein sehr komplexes Thema. Aber auch das müssen wir uns vor Augen führen. Die Ungleichgewichte aus Finanz- und Eurokrise sind immer noch da. Ja, sie wurden einfach nur bei den Zentralbanken kollektiviert. Und sie sind natürlich auch im Derivatekomplex. Und das Ding schlummert. Ne? Das ist wie so ein, wie so eine Krankheit, die man nicht sieht, die aber im Körper ist. Und irgendwann bricht es aus. Und wie gesagt, ich spreche da von einer Risikoauslagerungsillusion. Und das ist, das hat richtig Zündstoff. Und deswegen hoffe ich auch, dass sich viele Menschen da selber mit beschäftigen, weil das ist eigentlich das, was meine Botschaft ist. Ich versuche das an tagesaktuellen Beispielen aufzubereiten, und dann ist wichtig, dass jeder sich damit beschäftigt, der daran Spaß hat. Und je mehr das sind, umso besser, weil es geht nicht darum, dass ich sage, so und so ist das, das sollt ihr übernehmen, sondern selber damit beschäftigen und sagen, okay, das ist plausibel. So habe ich es ja mit dem Input von dem Web auch gemacht. Ne? Und eigentlich sollte das Buch schon Anfang des Jahres rauskommen. Gut, dass es nicht so war, weil danach habe ich mich erst mit diesem Web-Thema beschäftigt. Ich habe mich über Wochen durch diese Quellen geflügt und kann sagen, bin kein Jurist, aber da ist einiges dokumentiert, was für mich selbst als Nicht-Jurist schon aufhorchen lässt.
Markus Krall spricht in seinen Büchern und Vorträgen die meiste Zeit davon der Zombifizierung der Wirtschaft. Das beschreibt das grundsätzlich gleiche Phänomen, oder?
Genau, also ich habe jetzt vor allem auf die Vermögenswerte abgestellt oder auch auf Anleihen etc., auf Immobilien, ne, das sind die Vermögenswerte. Und dann gibt es natürlich noch die üblichen Unternehmenskredite. Das meint er ja mit der Zombifizierung. Mhm. Und das ist natürlich in Gang gesetzt worden durch die niedrigen Zinsen, und da kommt es dann eben zur Fehlsteuerung von Kapital und Vermögen. Und das ist Teil dieser Geschichte, ne? Weil die Unternehmenskredite wie auch die Immobilienkredite, die werden gebündelt. Ne? Die werden gebündelt in Zweckgesellschaften. Subprime-Krise, das ist genau das Thema, was damals zum Tragen kam. Und das ist natürlich auch heute wieder das Thema. Und da hat er durchaus recht. Er hat halt, glaube ich, diese Derivate-Geschichte, darüber habe ich kürzlich auch mit ihm gesprochen. Und das hatte er nicht so auf dem Schirm, glaube ich, hatte ich so das Gefühl. Wir werden darüber aber ein Video machen. Ich glaube, das könnte auch ganz interessant sein.
Freue ich mich jetzt schon drauf, ja. Boah, ich habe so viele Themen gleichzeitig jetzt im Hinterkopf. David Webb bezieht sich in seinem Film, und da macht er ja wieder den Vergleich zur Weltwirtschaftskrise 1929 und erklärt, damals zu dieser Zeit, da war jeder arm. Da gab es überhaupt, da hat man sich so ein bisschen die Frage gestellt, hat von dieser großen Krise hier eigentlich überhaupt irgendjemand profitiert? Und diese Frage stellen wir uns wahrscheinlich auch im Moment so ein bisschen parallel in die Richtung, in die es geht. Ne? Selbst die Leute, die, wer beschreibt das so schön, 29 ist die Welt noch ein bisschen einfacher. Und sind irgendwie vorher reiche Leute, haben ihre Kinder auf Privatschulen geschickt. Und selbst die hatten auf einmal nicht mehr das Geld dafür in irgendeiner Art und Weise. Und Web führt das anhand des Beispiels, dass dein Auto nicht mehr dir gehört, sondern bereits verkauft wurde, während du es noch fährst. Ist quasi so als Beispiel an. Magst du uns da noch mal ein bisschen in das Beispiel führen?
Das ist ein super wichtiger Punkt. Gut, dass du das ansprichst. Hatte ich jetzt gar nicht so im Kopf. Das ist genau das, was er mit den Wertpapieren aufmacht, das Beispiel. Ne? Dass der Brief dann irgendwo liegt und dass die diejenigen, die den Brief halten, das mehrfach verpfänden können und durchhandeln können. Und dass du zwar das jetzt hier stehen hast, aber über den Brief können andere darüber verfügen. Und dass das im Grunde mit den Aktien auch passiert. Was allerdings auch sehr wichtig ist, was man aufmachen sollte, das Beispiel, dass die Schulden eben in der großen Depression zu schwer wiegten. Ja, die Guthaben sind teilweise in Rauch aufgegangen durch die Bankenpleiten. Das ist etwas, was jetzt heute auch passieren könnte. Die Schulden sind geblieben, die akkumulierte oder konsolidierte man beim Cleveland Trust. Und die haben natürlich dann die Sicherheiten verwertet, die Immobilien und Co. Die Immobilien waren aber wie damals, sausten auch in den Keller. Das heißt, die Bewertungsgrundlage war gar nicht mehr da. Und natürlich ist es dann schwierig gewesen, dem Zins und Tilgung, also der Annuität, dem Kapitaldienst noch nachzukommen. Und auch das ist ein Punkt, der dann zum Tragen kam, wo viele dann eben ihren Immobilienbesitz oder ihr Auto und Co. verloren. Ne? Das ist eben dann schwierig, weil Cash King ist in dieser Zeit. Ne? Und das haben die Leute dann meistens nicht, weil Cash gestrichen wurde bei den 5.000 Banken. Das waren ein Drittel ungefähr der Banken, die verschwanden. Und dieses Thema mit der Entmaterialisierung, dass eben der Brief irgendwo ist, aber nicht mehr bei mir im Schrank, das ist eigentlich so das Thema, was er auch machte, dass es in den 70er Jahren losging, die Aktien nicht mehr als effektive Stücke zu Hause waren, sondern eben ja im Depot und bei Clearingstellen etc. Und dann zocken da andere mit. Das ist so die Kurzversion davon. Aber ich glaube, die wichtigste Botschaft noch, die ich auch gerade leicht vergessen habe rauszuarbeiten, ist eben die Tatsache, dass die Schulden zu schwer wiegen, wenn es zu einer Kontraktion kommt. Weil wenn du jetzt dein Haus mit 100.000 belastet hast, es war 200.000 wert, dann saust es runter auf unter 100.000, dann ist die Deckung nicht mehr da. Ja? Und das ist etwas, was damals passiert ist und was jetzt in ähnlicher Weise sich ja auch wiederholt hat, weil die Immobilienpreise auch in den Keller sausten. Und es kam ja bereits zu wahnsinnigen Pleiten. Ne? Also Benko ist ein Beispiel, aber auch ich bin jetzt auch Fußball interessiert. Mein Verein Werder Bremen hatte auch einen Immobilieninvestor als Namensgeber für das Stadion, ist auch pleite. Ne? Also all diese Dinge laufen schon, auch wenn es medial jetzt in den Mainstream-Medien nicht thematisiert wird. Das Ding lodert und es lodert halt im Derivatekomplex und es lodert in den Bilanzen der Banken.
Damit ich das richtig verstehe, lass mich das versuchen, noch mal ganz kurz zusammenzufassen. Das ist nämlich auch, meine ich, was Web anführt und worauf du dich beziehst. Das ist, wenn in einer lockeren Zinspolitikphase Leute viel Kapital aufnehmen, um es in irgendwelche zum Beispiel Finanzderivate zu pumpen, und dann folgt auf einmal eine sehr, sehr schnelle Geldkontraktion, dann können die Leute ihre Schulden kurzfristig nicht bedienen. Und dann sind auch die Leute, die wahnsinnig viele Schulden aufgenommen haben, weil sie der Meinung waren, ja, Geld gibt's ja jetzt quasi zum Nulltarif, jetzt kann ich das ja rausschmeißen. Und die sind auf einmal sehr, sehr plötzlich überrascht und können Schulden überhaupt nicht bedienen. Und das bringt auch so eine Blase zum Platzen. Habe ich das richtig formuliert?
Also wir sollten öfter Videos drehen, weil du führst genau die Dinge an, die ich vergessen habe. Im Grunde wie so eine Honigfalle.
Du hast das ja gesagt. Also du hast nur anders formuliert.
So eine Schuldenhonigfalle ist das letztlich. Ja. Ne? Also durch die niedrigen Zinsen. Wir sind ja Anreizwesen, wir Menschen. Also Hunde, Tiere auch natürlich. Aber wir Menschen sind auch Anreizwesen. Und wenn die Kapitalkosten niedrig sind, dann sagt man natürlich, ja, warum soll ich das nehmen, was ich da so liegen habe? Sondern ich kann mich ja verschulden, kann dieses, jenes kaufen. 0% Finanzierung, wer kennt diese Werbung nicht? Und so landet man eben in dieser Schuldenfalle. Und das gilt nicht nur für Konsumschulden und die berühmte Waschmaschine oder den achten Fernseher, sondern das gilt auch für Vermögenswerte, dass man eben dann Immobilien auf Pump kauft und da eben damit rechnet, ja, das geht so lange weiter und da passiert nichts. Aber das Beispiel habe ich letztens schon angeführt. Das ist so ein bisschen wie die Reise nach Jerusalem. Die endet nämlich, wenn die Musik aufhört zu spielen. In dem Fall hört die Musik auf zu spielen, wenn kein Geld mehr gedruckt wird. Dann geht es nicht mehr weiter. Solange Geld gedruckt wird, steigen die Preise. Die Nominalwertillusion geht weiter, weil die Preise eben steigen durch das Geldmengenüberangebot. Und interessant wird es dann, wenn die Geldmenge schrumpft. Und das ist damals passiert. Sie ist massiv geschrumpft. Und jetzt ist sie eben von einer Phase, die hochinflationär war, wo viel Geld gedruckt wurde, ist sie eben leicht unter Null gegangen. Und das ist genau der Punkt, den wir da jetzt haben. Und dann ist es so, dass die Schulden eben zu schwer wiegen. Und vorher wurden die Menschen durch diesen Anreiz des billigen Geldes wurden sie eben in diese Schuldenfalle gelockt. Und das ist genau der Punkt, dass sich da eben dann Blasen bilden. Und das war damals 29 so, dass sich eben vor allem Aktienspekulationen ergeben haben. Und heute spricht man von der Allesblase, die jetzt langsam aber sicher platzt, die allerdings nur im Immobilienbereich geplatzt ist und im Bereich der Anleihen. Ne? Das ist so der Hauptbereich, wo sich das jetzt konzentriert.
Gut, dabei ist es aber gewaltig. Ne? Also es wenn ist, wir also, Immobilien jetzt Evergrande angucken oder Staatsanleihen, ja, merken, dass ja, hier jetzt
das viel ist, im Argen. Also, ja, ja, also das ist genau der Punkt letztlich, dass es damals hauptsächlich der Aktienmarkt war, also hauptsächlich. Und heute ist es einfach alles. Ne? Heute ist es alles und heute ist es weltumspannend. Und über diese, das ist ja der Punkt dann, den er anführt, über diese Clearingstellen hast du eben global Zugriff auf das Wertpapiervermögen, auf die ETFs und so weiter, auf alles, was eben nicht mehr verbrieft ist, sondern eben digitalisiert verbrieft ist, entmaterialisiert, wie er sagt. Ja. Und das mit der Reise nach Jerusalem passt aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Wenn eben die Musik aufhört, kein Geld mehr gedruckt wird, dann fehlen Stühle und dann setzen sich die Menschen auf den Hosenboden, sprich, sie gehen pleite. Und damals war es so, dass sehr, sehr viele eben ihren Besitz verloren haben, ihre Immobilien, ihr Auto, alles Mögliche. Ihren Arbeitsplatz auch vorher, ne, 25% errechnete Arbeitslosigkeit, das war die errechnete. Damals wird man auch schon an den Zahlen da gefuscht haben. Wie viel es dann tatsächlich waren, keine Ahnung.
Ja, also lass mich zweierlei Punkte dazu anführen. Das finde ich, kommt nämlich, diese wirtschaftliche Depression von 1929 ist ja wahnsinnig gut aufgearbeitet, zumindest in unserer kleinen Nische. Und anhand dessen können wir eigentlich unheimlich viele Beobachtungen anführen, die wir auf heute ganz gut übertragen können. Das eine ist, das hast du schon angedeutet, in dieser Zeit sind 5000 große Banken pleite gegangen. Nur, dass wir uns das vorstellen. Wir haben gerade schon besprochen, eine sehr lange Phase der Inflation und einer lockeren Zinspolitik münden in eine sehr, sehr plötzliche deflationäre Politik. Und das hat Leute mit die auf Schulden gesessen haben, die auf im Grunde genommen gar nichts beruht haben, sehr, sehr plötzlich pleite gemacht. Es ist aber die Schnelligkeit der Änderung der Umlaufgeschwindigkeit, die das eigentliche Problem ist und nicht eine allgemeine deflationäre Politik im Allgemeinen. Um uns das ein bisschen bildlich zu verdeutlichen,
ein Punkt dazu noch. Also letztlich kann man es so vergleichen, dass diese Boom- und Bust-Zyklen, die Konjunkturzyklen der österreichischen Schule, ist einmal die inflationäre Phase, das ist der Boom, und dann eben der Bust ist die deflationäre Phase. Das könnte man noch ergänzen. Und selbstverständlich, auch das muss man sich mal einfach mal überlegen, wie viel Sinn das ergibt, dass die Zinsen von 0 auf 4,5% innerhalb von einem Jahr nach oben torpediert werden, hier in der Eurozone. Wie schnell das funktionieren kann, dass sich eine Immobilienwirtschaft oder generell die gesamte Wirtschaft darauf einstellt, das ist nicht möglich. Und natürlich fährt man so einen Zug gewaltig im vollen Rausch vor die Wand. Ne? Und dann kommt es eben nicht nur zum Bust, sondern das ist ein Crash. Ne? Das ist nicht nur ein Bust.
Was so wahnsinnig problematisch für mich ist, um das ganze dieses Problem auch noch ein bisschen zu verstehen, ist, dass die offizielle Lehrmeinung immer noch ist, die Weltwirtschaftskrise wurde beendet durch den Zweiten Weltkrieg. Ja, das ist schön und gut, aber ab dann sagen uns die Zahlen im Grunde genommen nicht mehr wirklich viel, weil wenn wir von Bruttoinlandsprodukt und von Arbeitslosigkeit reden, wir können doch nicht einfach sagen, der freie Markt hatte nicht mehr genügend regulierten Arbeitsmarkt, wo die Leute überall Jobs gefunden haben. Ja, und dann bricht auf einmal der Zweite Weltkrieg aus und wir brauchen jetzt Millionen von Soldaten. Das ist ja keine freiwillige Arbeit. Ab dann sind Zahlen total manipuliert. Die werden nach wie vor rausgegeben und zwar nach derselben Statistik, aber die sind doch jetzt nichts mehr wert. Jetzt haben wir auf einmal dann, 10 Millionen junge Amerikaner, die dann auf einmal in den Krieg eingezogen werden. Das ist ja keine Arbeit in dem Sinne von, sie schöpfen etwas, was andere Leute freiwillig nachfragen. Nein, die sind jetzt auf einmal dann auch für den Arbeitsmarkt entzogen. Und dasselbe ist es mit dem Bruttoinlandsprodukt. Hier wird einfach diese 5000 Banken, die geschlossen wurden, das ist so, Franklin D. Roosevelt ist da hingegangen und hat quasi per Liste verschiedenen Unternehmen erlaubt, ihr dürft euer Geschäft weiterführen und ihr nicht. Und Also in Deutschland ist mit Hitler ähnliche Dinge passiert. Nur, dass wir uns das zeitgleich vorstellen. In dieser Zeit haben nicht wenige Amerikaner gedacht, Franklin D. Roosevelt führt hier gerade eine Diktatur ein.
Und ganz wichtig ist zu erwähnen, dass diese Phase des Hyperinterventionismus, dass die langsam begann mit der Gründung der FED, ne, und dem damaligen Präsidenten, der eben auch ein Interventionist war. Und das war bei Roosevelt ja auch so.
Ne? Also, und das wird eben überhaupt nicht so gesehen. Ne? Wenn man das als Laissez-faire-Kapitalismus, als Nicht-Interventionismus beschreibt, dann hat man Präsident Hoover nicht wirklich verstanden.
Und der Punkt ist eben, dass diese Stufen der Technokratisierung und des Hyperinterventionismus, das sind verschiedene Stufen, die gezündet wurden. Die erste Stufe, und das ist aus meiner Sicht die entscheidende, war die Gründung der FED. Anthony Müller schreibt das in seinem Buch auch wunderbar, technokratischer Totalitarismus. Mhm. Da schreibt er, der Auftakt der Technokratie war die Gründung der FED. Und damit ging es los. Das war im Grunde der Keim all dessen. Dann wurde Geld gedruckt. Es kam zum ersten wahnsinnigen Boom, Fiat-Geld-Boom vor 29. Dann kam der Bust und die Krise. Und dann wurde die nächste Stufe des Interventionismus gezündet, eben unter Roosevelt. Ja, Franklin Delano Roosevelt. Und der wird ja bis heute zum Teil dafür gefeiert, dass er das in den Griff bekommen hat, angeblich. Ne? Aber zu welchem Preis? Und wer hat den Preis bezahlt? Den Preis für eine derartige Geldpolitik, diejenigen, die profitieren, sind eben die des Geldkartells, um es mal in den Worten von Webb weiter zu beschreiben. Und die den Preis bezahlen, sind eben die Abermillionen Menschen, die ihr Haus verlieren. Und für die war die Krise mit Sicherheit nicht vorbei, sondern die begann erst. Ne? Und die haben teilweise dann natürlich am Existenzminimum und darunter ihr Dasein gefristet. Und ähnliche Dinge könnten sich eben jetzt wiederholen. Das ist nicht gut. Und es hängt zentral damit zusammen, dass die Macht bei den Geldplanstellen eben sind. Und die geben dann, damals war es ja auch so, es war nicht Roosevelt, der gesagt hat, die Banken dürfen weitermachen, die nicht. Es war eben das Finanzministerium, was von der FED dann sagte, ja, denen dürfte eine Lizenz geben, denen nicht. Ne? Also die FED war die entscheidende Stelle, die da den Hinweis gegeben hat. Und von wem die dominiert wird, das ist in unseren Kreisen ziemlich bekannt.
Ja, das Irre finde ich dabei sogar noch, dass das quasi gleich heißt. Ne? Damals hatten sie den New Deal, heute haben wir den Green New Deal.
Ja, also dieses Mal wollen sie natürlich dann die nächste Stufe zünden und das ist dann, du wirst nichts besitzen und glücklich sein, das ist dann die letzte Stufe. Und der Vorteil ist natürlich, je überhebelter das ist, je größer die Dimension von Finanzderivaten zur normaler, realen Jahreswirtschaftsleistung, desto einfacher gelingt das. Ja, weil da so kannst du das wie so ein kannst das wie so mit so einem Föhn überall einsammeln, beziehungsweise nicht mehr wie mit einem Föhn, sondern wie so ein Laubsauger, ne? Saugst du dann überall die Finanzwerte ein. Und dann, dann wären die Menschen eben final mittellos und New Green Deal, das wären dann eben als Endstufe dann die CBDCs, wo man dann alles verknüpfen kann, ne? Wo man das Geld dann programmieren kann entsprechend und alles dann diesen grünen Ideologien unterwerfen kann. Und das ist das, was sich da abzeichnet. Und auch da, man muss ja nur zuhören, wenn die Notenbankpräsidentin hier in Deutschland, in Europa, wenn die sich da äußert und sagt, ja, also ist ganz wichtig, dass wir jetzt hier die grüne Politik betreiben von der Zentralbank. Das ist völliger Wahnsinn. Also nach meiner Auffassung dürfte es so eine Stelle nicht geben, das ist klar. Zentrale Geldplanung ist Wahnwitz, ist Irrsinn. Das kann nicht funktionieren. Aber wenn man sich dann schon auf sein eigentliches Mandat beruft, und das ist eben diese Geldwertstabilität von 2%, die ja auch nicht kaufkraftstabil ist, sondern auch die Menschen enteignet über die Jahre. Und jetzt sagt man eben, monetäre Staatsfinanzierung ist ein Mandat noch und dann die grüne Geldpolitik ist auch noch ein Mandat. Ne? Und das verknüpft man dann mit den CBDCs. Und da sieht man eigentlich, wie sehr sich die, wie sehr die Menschen da irgendwie sich von dem entkoppelt haben. Ne? Dass man einfach sagte, bei der Deutschen Bundesbank, die stand noch halbwegs für Kaufkraftstabilität. War aber auch nicht der Fall. Ne? Auch 75% Kaufkraftzersetzung über die Zeit gerechnet. War einfach nur einäugig unter den Blinden. Aber heute haben wir nur noch Blinde in diesem Spielchen. Ne? Das ist das Problem. Ja. Und die Menschen erkennen eben nicht, dass, wenn es diese zentrale Geldplanstelle gibt, dann kann sie nur das Mandat haben, das Geld irgendwie stabil zu halten. Aber natürlich machen sie das nicht. Natürlich betreiben sie das Spiel von Inflation enteignen die Menschen. Und das pervertiert vollständig jetzt gerade.
Der Bundesbank würde ich halt zumindest noch zugute halten. Also du hast natürlich recht, irgendwie 75 Jahre, die sie Geldpolitik betrieben haben, sind 2-3% Inflation gering, aber nichtsdestotrotz eine Entwertung. Aber das war halt damals auch überhaupt nicht die gängige Lehrmeinung und es gab gar keine alternative Meinung dazu. Die hat man eigentlich nirgendwo gefunden. Also die österreichische Schule hat jetzt halt in den 70er Jahren ein dermaßenes Schattendasein gefristet, dass das heute sollten wir endgültig in der Lage sein zu erklären. Wir haben gerade Subprime-Krise hast du jetzt so oft angesprochen. Also die ist ja nun wirklich das Paradebeispiel dafür zu sagen, das haben die Österreicher vorhergesehen. Wir haben es als einzige vorhergesehen und wir haben auch noch gesagt, das ist unumgänglich. Und jetzt haben wir gerade hier in Deutschland einen Markus Krall an der Spitze, der permanent sagt, es wird knallen. So, wie sagt er immer so schön, wir sind wie in dem Comic mit dem Kojoten, der bereits über die Brüstung gelaufen ist und nur noch nicht nach unten geguckt hat, deswegen, dass wir fallen. Also wir sehen es im Grunde genommen schon, so jetzt spätestens wissen wir es besser. Also, und da,
ja. Also gut, seit Erhard war das Thema vorbei. Ne? Seitdem, es wird ja immer so getan, dann jetzt ist die Ampel schuld oder dieser jene, ist ja Quatsch. Also es ist ein schleichender Effekt. Und nach Erhard war das Problem. Nach Erhard kam eben die Schließung des Goldfensters seit 1971 haben wir ja diesen wahnsinnigen Inflationszyklus. Und auch da österreichische Schule, ne? Böhm-Bawerk war Finanzminister in Österreich, ne? Das war irgendwie nach 1900 der Zeitraum. Ja. Und was war seine Haupthandelsmaxime oder seine beiden Hauptpunkte waren Golddeckung einhalten, ausgeglichener Staatshaushalt. Ne? Also es war schon mal sehr relevant, es ist überhaupt nicht mehr relevant und es geht auch nicht darum, Recht zu haben, sondern es geht einfach darum, dass die Menschen mehrheitlich erkennen, was funktioniert an Theorie und was nicht. Und das sollte eigentlich die Lehre gewesen sein aus 2007. Also ich habe irgendwann gemerkt, das, was die mir da in der Schule und im Studium erzählt haben, ist alles Blödsinn. Keiner von denen hat gesehen, was da passiert. Wer hat's denn gesehen? Ja, wer hat's gesehen? Es waren nur die Austrians. Und da geht's nicht darum, dass diejenigen sich dann besser fühlen können, nur weil sie recht hatten. Es geht eher darum, das ist die Aufgabe, dass man möglichst viele Menschen davon überzeugt, dass das eben die Lehre ist, die Sinn ergibt. Das ist eigentlich der Auftrag. Ne? Und wir haben uns da jetzt auch über viele Jahre beweihräuchert damit, dass die Austrians es gesehen haben. Die Breitenwirkung kommt langsam, aber es ist noch nicht genug, ne? Weil das Schlimmste müssen wir noch verhindern jetzt.
Ja, absolut. Ja, also dazu, ich will eigentlich zu CBDCs kommen, aber nur ein Satz zum Abschluss. Also ich denke, das ist gerade das, was medial weiter verbreitet wird. Das ist das, was in den USA viele Leute unter dem Ron Paul Movement gesehen haben. Ne? Der hat immer wieder betont hier, end the Fed. Und 2008 war er Präsidentschaftskandidat. Er hat gesagt, so, ich habe euch das gesagt. Ich habe euch das vorhergesagt. Und seitdem ist so ein bisschen endlich so ein Abkommen von der etablierten Lehrmeinung und ein bisschen Hinwendung zu enden. Er hat es doch verstanden. Er konnte das sagen und er prophezeit es wieder in die Zukunft. Oder wir heißen so schöne Memes. Ja, übrigens, was wir heute in den Nachrichten sehen können, alles, was Ron Paul schon vor 10 Jahren gesagt hat.
Das ist super. Also Ron Paul ist natürlich ein Beispiel auch. Also ich meine, das brauche ich wahrscheinlich nicht betonen, dass ich kein Freund von Politik bin. Allerdings sieht man ja jetzt bei Milei, dass die Politik ein Weg sein kann und auch bei Ron Paul, um eben darüber aufzuklären und mehr Leute zu erreichen. Und das, das ist das, was wirklich gut ist. Zu Milei habe ich ja auch schon jede Menge gesagt, dass es eben wichtig ist, dass die Menschen das mehrheitlich verstehen. Mit diesem Personenkult-Thema hadere ich so ein bisschen, das ist nicht ganz so meine Welt. Und aus meiner Sicht ist es eben wichtig, dass sich möglichst viele dieser Denkrichtung zu bewegen und selber eben sich damit beschäftigen. Und scheinbar braucht es dann so Figuren wie Milei, die polarisieren, oder bei uns hier Markus Krall, die eben Breitenwirkung erzielen. Die braucht es einfach als Verkünder der frohen Botschaft. Ne?
Ich bin kein Mensch, der was gegen Vorbilder hat. Ich sehe die gerne. Mein Problem ist Kadavergehorsam und Führerkult. So, wenn es jetzt heißt, ich jubel Milei nach in allem, was er macht, dann hört es ein bisschen auf. Also die Leute müssen halt immer noch für Kritik zugänglich sein. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Aber das muss man halt eben schauen.
Ja. Und ein Vorbild, ein Vorbild ist ja wenn man sich die einzelnen Punkte rauspickt, die man gut findet, das Vorbild als Vorbild nimmt, aber die Schwächen oder die Punkte, die man nicht so mitträgt, die kann ja. er dann ja für, die muss man ja nicht für sich adaptieren. Ne? Und da sind bei Millet, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, da sind natürlich auch Punkte, die wir beide sehen, die ich bei dir ja auch schon gehört habe. Also von daher.
Ja. Lass uns zu CBDCs kommen, weil das Thema interessiert mich sowieso mit so am meisten und du hast das eben schon angedeutet. Lass uns vielleicht vorher der technische Aspekt. Hältst du die deutschen Finanzdienstleister für fähig, das in kürzerer Zeit umzusetzen? Ich halte es glücklicherweise für eine Zukunftsprognose, die sie noch viele Jahre kosten würde. Und in der Zeit haben wir Zeit, uns irgendwie noch ein bisschen anderweitig vorzubereiten. Ich habe da einen Artikel von Bearing Point auseinandergenommen, die da wohl einen Auftrag von der EU-Kommission bekommen haben und versuchen, das umzusetzen. Und die sind ja Jahre hinterher. Und so Insider, die so hier bei der Bundesbank oder hier bei der EZB in irgendwelchen Projekten arbeiten, was so mal durchsickert, die sagen eher so, die Umsetzung ist so ein Deutschland und Digitalisierung, das wird noch sehr, sehr viele Jahre dauern.
Also das Thema bei diesen Dingen ist ja, dass es konstruktivistischer Natur ist und dass es von oben nach unten irgendwie ausgebreitet werden soll. Das Klar. heißt, das ist schon mal der grundsätzliche Punkt, dass es äußerst schwierig wird, das umzusetzen, dass diese Bürokratie oder diese Technokratie, die wir heute vorfinden, dass sie da zu in der Lage sein wird, dass wie es kommt, und wenn es kommt, dann haben die Menschen mehr Druck zu handeln. Das heißt, dann kriegen wir richtig Zulauf. Man hat das in dieser wahnwitzigen Corona-Zeit gesehen. Wenn der Druck am höchsten ist, dann reagieren auch die Menschen. Und deswegen bin ich da auch völlig entspannt, was auch immer kommen mag. Ich kann das gar nicht beurteilen, ob die in der Lage sind, das umzusetzen oder nicht. Aber wenn sie es umsetzen, dann werden wir als Austrian Seite, dann werden wir wahnsinnigen Zulauf bekommen und dann werden die Menschen natürlich, wir wissen das, das ist ja die totale Planwirtschaft dann und die kann nur überleben durch die wahren freien Märkte, die das dann überhaupt subventionieren. So war ja auch, war es möglich, dass die Sowjetunion über viele Jahrzehnte noch existieren konnte. Insofern bin ich da auch völlig, völlig gelassen eigentlich und sage, ja, es kommt schon so, wie es kommen soll und die Menschen werden handeln, sie werden passende Antworten darauf entwickeln, um zu überleben, um ihr Leben eben ihre Ziele zu erreichen, etc. Das wird alles passieren. Ich habe auch Zweifel, dass die es umgesetzt bekommen. Und ja, freuen wir uns auf beide Dinge, weil wir werden die passenden Antworten finden. Und unsere Zeit hat erst begonnen, glaube ich gerade. Ja, also die Zeit der Austrians.
Die Frage, die ich mir in dieser Hinsicht immer so ein bisschen stelle, ist, können wir uns vorbereiten oder ist es erst die Not, die uns zur Handlung zwingt? Das ist nämlich das, also ich möchte halt immer nehmen, also wenn ich an CBDCs, aber eben als eben nicht zentralisierte, aber trotzdem digitale Währung an Bitcoin denke, versuche ich in meinem Hinterkopf so ein bisschen an Oma Erna zu denken, die kein Smartphone bedienen kann. Der fällt garantiert beides schwer. Sie sieht den Unterschied dazwischen nicht. Aber die und andere Leute, die halt heute auch noch gern, sie lieben ihre Scheine und ihre Münzen und so weiter und so fort, egal wie viel das ausgeweitet werden kann, und möchten bei dem eigentlich bleiben. Diese Option wird ihnen meiner Ansicht nach garantiert genommen und es soll dann der gläserne Bürger kommen. Und dann ist es eher so ein bisschen die Frage, was ist bequemer, jetzt mit digitalem Zentralbankgeld zu arbeiten oder mit Bitcoin zu arbeiten, was alle Aufgaben wahrscheinlich sicherer und zuverlässiger kann. Aber dann ist es nicht die Entscheidung für die eigenen Leute. Also ich denke, das Bargeld wird auf lange Sicht ausfallen. Aber bei dem Thema CBDCs denke ich halt, man könnte sich darauf vorbereiten, aber ob es so kommt oder ob die Leute erst dann in was Sicheres ausweiten, wenn sie sowieso gar keine Wahl mehr haben, das ist immer so ein bisschen die Frage, also die ich mir stelle.
Wenn ich da kurz einhaken kann, also im Grunde die Antwort habe ich schon zum Teil gegeben, weil der Punkt ist, ob CBDC ja oder nein, ist im Grunde egal, weil in einem scheiternden System, was völlig überschuldet ist, sollte man sowieso sich außerhalb dieses Systems bewegen. Das ist ohnehin klar. Also deswegen bietet Bitcoin da eine Lösung, es bietet natürlich auch, bieten andere Möglichkeiten, gibt es Edelmetalle, es gibt die Möglichkeit, sich selber zu bilden, ne? Also der beste Sachwert sitzt zwischen den Ohren, sage ich immer so plakativ. Das ist sicherlich ein Punkt. Und CBDCs, ich habe mal einen Beitrag geschrieben, ich weiß gar nicht, Epoch Times ist, glaube ich, da ist es erschienen. Und das war so die Überschrift, die CBDCs als trojanischer Rettungsanker, dass man dann sagt, die Banken sind jetzt alle pleite und wir haben da jetzt aber was Neues und jetzt unterhaltet ihr dann alle ein Konto bei der Zentralbank, weil es die Banken eben nicht mehr gibt. Ja, dass man das so als alternativlos dann natürlich den Menschen vorstellt. Das könnte, in diese Richtung könnte das theoretisch gehen. Und das ist auch das, was Web anführt. Web führt es auch eben auch so an, dass er sagt, da kommt eine wahnsinnige Krise dann und diese Krise wird die Menschen dann, da werden die Menschen froh sein, dass sie überhaupt noch leben, so ungefähr. Das ist das, was er da schreibt, übersetzt und dann werden die dieses Thema mitmachen. Das ist das, was er da schreibt. Ich glaube es nicht, dass sie es mitmachen. Ich glaube auch, dass man das abwenden kann. Vorbereiten kann man sich, wie gesagt, außerhalb des Systems. Mit oder ohne CBDCs, man sollte sich außerhalb dieses Systems positionieren, denke ich, frühzeitig. Ja.
Und für mich sind es auch nicht nur die Kunden, sondern ich frage mich auch immer, ob die Geschäftsbanken das mitmachen wollen, weil die sind eigentlich diejenigen, die haben davon nicht so wirklich viel zu gewinnen, ne? Klar, das wird dann die ein oder anderen, also sie schreiben das immer auf die Art und Weise aus, dass sie dann sagen, ja, die Geschäftsbanken, die brauchen wir immer noch als Zweigstellen der Zentralbank, weil die müssen ja die Kunden vor Ort bedienen, aber wir sehen ja jetzt schon, wie viel Sparkassen schließen, also wie viel Bedarf wird dann später dann noch sein, also die ganzen Betreiber von den Bankfilialen in jeder Stadt, in jedem Dorf, die Leute, die mit den Menschen noch persönlich sprechen wollen, die wird es dann alle nicht mehr geben, die werden alle unnötig sein. Mit
anderen Worten, die
Geschäftsbanken haben was zu verlieren.
Also den Punkt sehe ich nicht ganz so, weil die haben ja gar keine Wahl. Die haben genauso wenig die Wahl wie die 5000 Banken, die damals verschwunden sind. Also ja. Da glaube ich, die sagen dann, ja, euer Institut ist einfach pleite, jetzt da geht nichts mehr. Und ja gut, im Idealfall könnt ihr jetzt hier noch so ein bisschen in diesem CBDC-Ding irgendwie mitspielen, ne? Das ja, aber ich glaube, die haben gar keine Wahl mehr, weil die dann einfach pleite sind, ne? Und nicht mehr lizenziert sind. So war es damals auch. 5000 Lizenzentzogen, Stecker raus, fertig. Also das, klar wird es da auch findige Leute geben und vielleicht ist das auch der Widerstand, der jetzt gerade erwächst. Und dass es daran im Vorfeld scheitern könnte. Also wir reden ja nur über Szenarien an der Stelle. Aber ja, wenn klar. Es zu dieser Mega-Pleite gekommen ist, die auch schrittweise kommen kann. Ja, auch da wieder das Beispiel 29, große Depression. Das waren viele Jahre, über die sich das erstreckte. Viele Jahre. Und nicht nur diese 29er Geschichte oder 34, als dann natürlich auch das Goldverbot kam. Haben wir noch gar nicht angesprochen. Kam ja auch noch. Ne? Also insofern glaube ich, wenn Sie es vorher erkennen, ja. Erkennen Sie es, wenn die Bank schon pleite ist, dann nicht. Dann ist die Lizenz weg und alles ist vorbei. Dann, also empfiehlt sich halt immer, das frühzeitig zu erkennen. Was da aufzieht an Wolke. Ne? Also wie das so beim Wetter auch ist, wenn man sieht, oh Gott, jetzt gleich regnet's, dann sollte man die passende Kleidung dabei haben. Ne? Und das gilt da auch.
Der Gedanke, der mir als dystopische Horrorvorstellung im Hinterkopf schwebt, das sind halt neben CBDCs dann zusätzlich diese Social Credit Score Modelle, die wir jetzt im Moment als Experimente in China gesehen haben. Und die Corona-Krise hat einfach gezeigt, sie können eine ganze Menge mit uns machen. Und das, ja, das uns dann alles weggenommen hat, das ist so ein bisschen die Vorstellung, die ich als allergrößtes befürchte. Und ich hatte auch Thorsten Pollert schon hier im Ferngespräch, der hat dieses dystopische Szenario ein Stück weit angesprochen, dass das mit der Geldpolitik ankommen will. Und ganz ehrlich, davor habe ich im Augenblick wahrscheinlich auch noch als Vorwand Klimakrise und so weiter und so fort. Das ist im Augenblick das, was mir so die größten Sorgen im Augenblick bereitet. Oder was ist das bei dir auch so?
Ja gut, also die größte Angst habe ich vor der Angst der Menschen, ne? Dass die Menschen sich eben durch ihre eigene Angst so manipulieren lassen, dass sie all diese Dinge mitgehen, ne? Das ist der Punkt, glaube ich. Also ich selbst habe da jetzt gar nicht so viel Angst vor, weil ich eben mich auch vorbereite. Aber ich habe Angst davor, dass die Leute es mitmachen, weil wir sind ja Teil dieser Gesellschaft, die sich eben durch Angst manipulieren lässt, ne? Und das ist ein großes Problem. Diese Angstnarrative, dass die Menschen dass es sehr erfolgreich war, sie zu spielen. Das haben wir bei Corona gesehen. Und auch jetzt, ne, jetzt sehen wir auch ständig, wie dann das Wetter promotet wird. Also das geht natürlich auf allen Ebenen weiter. Und das ist nicht nur dieses Killer-Thema, sondern das sind die drei Ks, ne? Killer, Viren, Krieg und Klima. Ne? Das sind diese drei großen Angstnarrative, die gespielt werden. Und alle drei werden dazu genutzt, die Themen zu promoten. Ne? Eben den Hyperinterventionismus, und der Hyperinterventionismus ist gleichzusetzen mit den CBDCs und dem programmierbaren Geld, wo eben alles dann auf die grünen Themen abgestimmt ist, und nicht nur auf die grünen Themen, sondern auch auf die Kriegsthemen. Ne? Also das ist eigentlich, wenn du mich so schon fragst, und jetzt im Gespräch komme ich auf das, wovor ich am meisten Respekt habe, ist das Kriegsrecht. Ne? Wenn die diesen Krieg eskalieren lassen in irgendeiner Art und Weise und dann eben uns hier als Opposition das Leben schwer machen, ne? Das könnte verheerend sein. Ja.
Ja, man sagt immer, Krieg ist die Gesundheitskur des Staates. Ne? Ja, Beim Thema Krieg habe ich tatsächlich auch wieder so ein bisschen Hoffnung in Donald Trump. Er hat auch bei der Wahlkampfdebatte dagestanden und gesagt hat, er hat Joe Biden vorgeworfen, dass er Afghanistan würdelos und Hals über Kopf verlassen hat, den Taliban Milliarden an Waffen überlassen hat, einfach so. Und dass aufgrund dieser Reaktion, was man ja auf der Weltbühne hat sehen können, dass deswegen Putin sich gedacht hat, wenn die Amerikaner das gerade mit sich machen lassen, dann nehme ich mir die Freiheit, in die Ukraine einzumarschieren. Das ist jetzt Trumps Aussage. Lassen wir das einfach mal so dahingestellt. Ja. Aber Ich könnte mir halt vorstellen, dass Donald Trump für den Frieden besser ist als Joe Biden, unter dem gerade im Augenblick noch der Ukraine-Krieg läuft.
Würde ich mitgehen, die These, ja.
Aber ich würd jetzt mal sagen, ich meine, Frieden wünschen wir uns alle, nur die einen sind der Meinung, man muss gegenüber Putin klare Kante zeigen oder wie auch immer das aussehen soll. Und auf der anderen Seite sind die Meinung, ja, wir müssen diplomatisch miteinander handeln.
Also habe ich auch einen anderen Zugang eben über diese Geldfrage, über die geldtheoretische Frage, mit der ich mich ja nun mal sehr tiefgründig beschäftigt habe, wenn ich das mal so sagen darf. Am Ende der Geldverschlechterung kam es immer zu totalitären Regimen, es kam zu Kriegswirtschaft, es kam zu Kriegen etc. Also das ist die letzte Phase der Umverteilung, das ist einfach so. Und das wird vergessen, weil man personifiziert das Böse dann immer mit Putin, mit diesem, mit jenen. Im Grunde ist das egal, wer da steht. Es ist die letzte Phase der Geldverschlechterung. Und das ist das große Problem, was wir hier vor uns haben. Und das wird von zu wenig Menschen erkannt, weil sie sich eben nicht mit dem Geldwesen beschäftigen. Deswegen sage ich ja, es braucht deutlich mehr, die das tun und die diese Botschaften in die Welt tragen. Ne?
Ja, das ist im Augenblick auch so ein bisschen mein Gedanke, weil all das, was ich mache, was du machst, das ist ja irgendwie nicht so richtig Mainstream. Ich denke, also ein Markus Krall erreicht schon viele Leute, ja. Und ich versuche natürlich auch gerne Markus Krall gibt ja auch in seinem neuesten Buch so eine Übersicht von wegen, so könnte es aussehen, so das könnten wir machen. Das wäre die Vorstellung, wie wir eine sehr, sehr liberale Gesellschaft mit wahnsinnig vielen Vorteilen gründen können. Und dazu dem Ganzen auch ein Gesicht zu präsentieren, dass die Leute eine Figur, einen Ansprechpartner, eine Vorbildfunktion haben, das halte ich alles für richtig und sinnvoll. Wir brauchen halt, denke ich, einfach nur noch mehr von Leuten, die durch oberflächliche, ich meine, unsere Diskussion läuft heute in Twitter und TikTok ab. Und wenn die Leute das dort nicht begreifen, wenn wir nicht gut genug sind, dort die Argumente zu bringen, ja, dann haben wir einen schwierigen Stand, weil die Leute sind halt gewöhnt, dass sie durch massiv subventioniertes Aufgebot wie vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, von irgendwelchen Arte-Sendern oder von Schule und Universität, wo überall der Staat seine Finger drin hat, dass der dort seine Propaganda macht, und wir wissen es besser, dann müssen wir es auch besser präsentieren, und da fehlt es mir auch im Augenblick an der Zeit.
Absolut, also auch da, Markus hat es ja versucht, auch das über den politischen Wege irgendwie auszurollen, sein Projekt und seine Reformen, und ist da gescheitert, und daran sieht man, dass das einfach noch nicht so weit ist scheinbar. Ne? Also offenbar ist das noch nicht so weit. Abgesehen davon wird es über den politischen Weg nicht umsetzbar sein, weil damit gewinnt man keine Wahlen. Ne? Höchstens in Argentinien, wenn es eben schon so auf Grund gesetzt ist, das Schiff. Insofern weiß ich nicht, ob man das, man wundert sich manchmal, was passiert. Wir haben ja unseren Berufsoptimisten Martin Mucharski hier auch mit an Bord, der ja auch dann sehr, sehr schnell sieht, dass da was sehr, sehr Positives passiert. Das sehe ich auch schon, dass was passiert. Aber die Sache mit Markus und der Werteunion hat schon gezeigt, wir sind da schon noch weit weg von dem, was wir vielleicht dachten, was schon sein könnte.
Ja, ich kann natürlich, ja, ich kann nur das sagen, was ich natürlich von außen hin beobachtet habe, war, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß allerdings auch nicht, wie es um das geldtechnische Verständnis von Hans-Georg Maaßen und so weiter steht oder das wirtschaftspolitische Verständnis. Ich denke, da wollen am Ende des Tages alle, die Leute sind sich grundsätzlich der libertären Problematik in der Politik durchaus bewusst. Sie wissen ja, wenn wir liberale Politik machen wollen, dann müssen wir nichtsdestotrotz auf die eine oder andere Art und Weise irgendwie Wahlgeschenke und Privilegien verteilen für Leute, die uns wählen sollen, sonst haben wir keine Chance, in Machtpositionen zu kommen. Aber eigentlich wollen wir ja gar keine Machtpositionen, sondern Machtpositionen abschaffen. Das widerspricht sich und das Ganze ist natürlich schwierig.
Also ein System, das angereichert ist mit Fehlanreizen, wie das heutige politische System, ja. Das kontaminiert sich ja selbst. Das ist ja das große Problem. Und das haben die Menschen noch nicht erkannt. Das hat ja auch ein Maaßen nicht erkannt. Also Maaßen, ich habe ihm ja mal ein Buch mal mitgegeben, das hat er auch gelesen, er hat auch Fragen dazu gestellt und so weiter. Aber dieses Thema Geldtheorie und die Bedeutung dessen, das scheint nicht bewusst zu sein. Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ansonsten hätten sie Markus da auf jeden Fall irgendwie an Bord gehalten, definitiv.
Lass mich ein kleines bisschen zu einer etwas vielleicht kontroverseren Frage kommen. Ich bin immer, mache ich hier auf diesem Kanal so ein bisschen den Spagat zwischen libertären Gedankengut, Ökonomie der österreichischen Schule und so weiter und so fort, dass wenn das ein bisschen in die Vergangenheit, in die Geschichte geht, ist das meistens eine Perspektive aus der Sicht der Goldbugs. Und die andere Seite ist deutlich modernere, ja, weil gibt es ja noch nicht lange die Bitcoin-Szene. Und einer der größten Persönlichkeiten in der Bitcoin-Szene ist der Saifedean Ammous, weil der hat den Bitcoin-Standard geschrieben. Und Saifedean Ammous hat mal in einem Interview bei Lex Friedman gesagt, die größte Wahrscheinlichkeit, dass ein Bitcoin-Standard noch verhindert wird, das ist, wenn Staaten hingehen und wieder den Goldstandard einführen. Das ist wahrscheinlich das, was dem noch im Weg steht. Deswegen sehe ich im Augenblick in der libertären Szene auch so ein bisschen eine Spaltung zwischen denjenigen, die sagen, Gold kann unsere Ansprüche nicht mehr erfüllen. Wir brauchen das modernere Bitcoin. Ich kann umgekehrt auch die Goldbacks verstehen, die hingehen und sagen so, Leute, euer Bitcoin, das ist super schön, aber Gold hat uns über die Jahrtausende hinweg immer und immer wieder gerettet und Bitcoin hat noch nicht bewiesen, dass es eine dermaßen Zerreißprobe standgehalten hat. Deswegen machen wir doch nicht einfach erst Experimente, bevor wir verwerfen, was all die Jahre ganz gut getan haben. Hast du da eine feste Meinung zu oder sagst du, es ist alles geklärt, indem wir einfach sagen, lasst uns freien Währungswettbewerb machen und dann gucken wir, dass das Bessere sich durchsetzt?
Ja, also ich sehe das, im Grunde ist das eng verknüpft mit dem Modell, mit dem Staatsmodell oder der Form des Zusammenlebens. Und ich sehe auch auf unserer Seite sehr, sehr oft diese Präferenzanmaßung, dass die Leute meinen, die Präferenzen der Menschen zu kennen. Also Bitcoin wird nicht für jeden was sein, so wie Gold nicht für jeden was sein wird. Und es wird auch nicht für jeden etwas sein, in einer freien Privatstadt nach Titus Gebels Modell zu leben. Gleichermaßen muss ich sagen, ich möchte in diesem Maximalstaat auch nicht leben. Also ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, überall Wettbewerb zu haben im Bereich des Geldes, im Bereich der Staatsmodelle. Und natürlich hängt das Gewaltmonopol, was wir nun mal heute haben, sehr, sehr eng damit zusammen, dass dadurch eben, die CDU hat ja versucht, jetzt wieder Bitcoin zu verbieten etc. Also das hängt sehr, sehr eng zusammen. Und aus meiner Sicht geht es nur über den Wettbewerb, ne? In allen Bereichen. Das ist bei der Bildung, das ist bei der Form des Zusammenlebens und beim Geld erst recht. Aber all diese drei Punkte hängen auch zusammen. Wenn die Leute aufgeklärt und hätten die Kenntnis von der österreichischen Schule, wäre allerhand Blödsinn nicht möglich. Allerdings eine anti-interventionistische Lehre, wie es die österreichische Schule nun mal ist, hat natürlich im Staatsbildungswesen nichts zu suchen einfach. Das funktioniert nicht. Ja, also wir landen immer wieder bei den Anreizen. Ja, und der Anreiz der österreichischen Schule, unnötigerweise eine Bühne zu geben, um gegen den Interventionismus zu argumentieren im System, das wirst du nicht erleben. Ne? Und das ist das Gleiche wie bei allen anderen genannten Punkten. Ne? Also wir kommen, denke ich, an der Aufklärung nicht vorbei und das geht oft über die Krise. Dann gewinnt es Dynamik. Und darauf hoffe ich, darauf baue ich. Ich habe Spaß an solchen Gesprächen, das macht irre Spaß und das sollten wir jeden Tag machen eigentlich, ja.
Ich finde, damit hast du im Grunde genommen schon ein wunderbares Schlusswort gesagt. Das Einzige, was ich dazu hinzufügen möchte, wenn du schon sagst, es geht, eine staatliche Planwirtschaft geht natürlich nicht mit freien Märkten zusammen. Das ist gerade der entsprechende Gegensatz. Und was man dazu mal sagen sollte, ist mit den Worten von John Galt aus Atlas Shrugged, geht mir aus dem Weg.
Ja, gut, also der Punkt ist ja, dass der freie Markt kann für sich alleine stehen, die Planwirtschaft wiederum nicht, weil sie braucht die Subvention der freien Märkte. Also das ist das Lustige an der Stelle. Ja.
Super. Ich würde dir, wenn du eine Ankündigung hast, wann dein angekündigtes Buch in absehbarer Zukunft kommt, wenn du uns da noch was versprechen kannst, dann würde ich dir jetzt die letzten Worte überlassen. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt schon mal für das Gespräch.
Ja, also ich kann nur versprechen, dass ich weitermachen werde, das so zu betreiben, wie ich es bis jetzt tue. Das Buch selber wird, ich denke mal, so im Spätsommer, Herbst kommen. Und genau, ansonsten denke ich, Mises Al Dante ist nochmal ein Tipp mit Andreas Tietke gemeinsam. Das macht irre Spaß, auch sowieso die Kooperation zwischen Atlas und dem Ludwig von Mises Institut. Das ist eine tolle Sache. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir, wie drücke ich das am schlauesten aus? Das hatten wir im Vorgespräch schon, das Thema, dass wir eben selber diese Präferenzanmaßung nicht betreiben und nicht sagen, die Minimalstaatler grenzen sich von Anarchokapitalisten ab oder stellen die Anarchokapitalisten in die Schmuddelecke. Alles Dinge, die ich immer mal wieder erlebe, das braucht es nicht. Da möchte ich von wegkommen. Deswegen Präferenzanmaßung abschaffen und gemeinsam eben die letzten paar Prozent, die kann man dann diskutieren, wenn wir überhaupt erstmal einen Einfluss haben. Völlig deplatziert, das heute zu führen, diese Debatte. Und wie gesagt, Präferenzanmaßung beenden, das ist mein Stichwort.
Super, vielen Dank.
Gerne.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.